Hallo ihr Lieben, bei Isso geht es heute um ein Thema, mit dem wir sicher alle mal etwas zu tun haben, der Blähbauch. Ob der immer mit Unverträglichkeiten zusammenhängt, was genau ein Blähbauch überhaupt ist und wie ihr den am besten wieder loswerdet, hört ihr in dieser Folge. Es gibt Antworten auf die Community-Frage, welchen Einfluss Kaffee auf einen Blähbauch hat. Also viel Spaß mit der heutigen Folge.
Isso, der Ernährungspodcast mit Achim Sam und Julia Rohrmoser.
Bevor wir hier loslegen, noch was in eigener Sache. Ihr könnt beim Deutschen Podcastpreis für eure Lieblingspodcasts voten. Und Achim und ich freuen uns natürlich riesig, wenn wir eure Stimme bekommen. Den Link packen wir euch in die Shownotes. Von da aus geht's dann direkt zur Abstimmung für den Publikumspreis. Also einfach kurz den Link klicken und bis zum 20. Mai für Isso abstimmen. So, jetzt aber zum Blähbauch. Achim, da haben wir uns ja beide schon öfter mal drüber unterhalten. In unserer Folge 69 zum Beispiel, boah, Blähbauch, haben wir auch schon drüber gesprochen, ne, woher der Blähbauch kommt und wie wir den am besten loswerden. Aber wenn es um dieses ja aufgeblähte Gefühl geht, dann steht bei vielen Menschen ja auch immer dieser Verdacht im Raum, das könnte vielleicht eine Unverträglichkeit sein. Ist das denn immer so?
Also es ist grundsätzlich so, immer wenn der Bauch aufgebläht ist, dann werden Gase produziert und das findet durch bestimmte Bakterien im Dünndarm statt. Und wie stark jetzt der Bauch oder der Blähbauch ist, das hängt davon ab, wie viel Treibstoff, also wie viel Nahrung diese Bakterien kriegen und wie hoch meine individuelle Toleranzgrenze für den jeweiligen Treibstoff ist. Also quasi, wir haben individuelle Toleranzgrenzen für bestimmte Treibstoffe oder für die Nahrung dieser Mikroorganismen. Ich will es mal am Beispiel von Fructose erklären. Also grundsätzlich ist es so, dass Fructose zum einen eine wahnsinnig lange Halbwertszeit im Darm hat, also die liegt da quasi extrem lange im Darm rum. Zum anderen ist die Aufnahmefähigkeit begrenzt. Das heißt, jeder Mensch hat also irgendwo ein individuelles, tolerierbares Tages-Fructose-Soll bzw. Aufnahmelimit. Das ist von Person zu Person unterschiedlich. Wird quasi dieses tolerierbare Fructose-Limit überschritten oder erreicht, weil ich einfach zu viel Obst, Säfte oder auch Lebensmittel gegessen habe, die mit Fructose gesüßt sind, also gibt es ja diesen Fructose-Glucose-Sirup beispielsweise, dann heißt es für die Bakterien im Dünndarm, all you can eat. Und dann lassen die es richtig krachen. Sprich, die produzieren eben Gase. Und die können uns dann ziemlich dolle Bauchschmerzen, Blähungen bereiten. Deshalb kommen die Probleme oftmals am Abend, weil wir halt über den Tag hinweg an unser individuelles Limit herangehen und uns darüber hinaus futtern. Und das macht dann eben die Probleme. Also wir haben das Toleranzlimit erreicht, beispielsweise jetzt für die Fructose. Und jeder Mensch hat im Prinzip ein eigenes individuelles Limit, in dem Fall ein Fructose-Limit, also eine persönliche Toleranzschwelle für bestimmte Kohlenhydrate. Und ist die Toleranz für die Fructoseaufnahme quasi eingeschränkt, also dass man Fructose nicht gut in größeren Mengen verträgt, dann spricht man von der sogenannten Malabsorption oder von einer Sensitivität, Empfindlichkeit oder auch von der Unverträglichkeit. Von einer vererbten bzw. hereditären Fructoseintoleranz spricht man nur bei einer angeborenen Stoffwechselstörung. Also Ursache ist dann wiederum ein Gendefekt, der den Abbau der Fructose in der Leber verhindert. Ja, eine Fructose-Sensitivität oder so eine Malabsorption, das haben ungefähr so 30% aller Erwachsenen. Und dabei muss man ganz individuell und persönlich für sich immer ausloten und auch herausfinden, wie viel Fructose vertrage ich eigentlich? Mhm. Also wo ist mein individuelles Fructose-Limit? Ursache für Blähung und Durchfall können aber auch eine Überbesiedlung der Darmbakterien im Dünndarm sein. Es kommt dann auch zu Problemen, selbst wenn man wenig Kohlenhydrate gegessen hat. Also das ist auch noch eine Form, die für den Blähbauch sprechen kann.
Ja, in unserer letzten Folge zu dem Thema hast du das aufgeteilt in Unverträglichkeiten, Lebensmittelallergien oder Pseudoallergien. Und wir haben in unserer Folge Nummer 10 auch schon mal extra etwas über Unverträglichkeiten gemacht. Kannst aber vielleicht trotzdem noch mal ganz kurz für alle, die damals noch nicht dabei waren, erklären, wie sich da die Unterschiede überhaupt bemerkbar machen?
Ja, ganz grundsätzlich würde ich immer einen Check beim Arzt empfehlen. Der kann mit einer recht einfachen Atemgasanalyse Das klingt irgendwie wahnsinnig kompliziert, ist aber recht einfach. Man kriegt einfach eine Maske auf und da kann die Ursache für den Blähbauch schnell und einfach festgestellt werden. Also Zöliakie muss beispielsweise vom Arzt ausgeschlossen werden oder auch Divertikel, Ovarialkarzinome, kolorektale Karzinome. In den meisten Fällen, muss man jetzt keine Angst haben, steckt hinter dem Blähbauch allerdings eine harmlose Unverträglichkeit. Und bis zum Arzttermin kann man auch selbstdiagnostisch schon was tun beziehungsweise das Ganze mal hinterfragen. Also erstens, wenn man beispielsweise morgens mit einem flachen Bauch aufsteht und noch keine Probleme hat und man sich ja so am Nachmittag, am Abend immer aufgeblähter fühlt und Probleme hat, dann spricht das in der Regel für eine Malabsorption, eine Sensitivität, Empfindlichkeit oder eine Unverträglichkeit. Wenn man allerdings Blähungen schon 30 Minuten nach dem Essen hat, also wenn die dann auftreten, unmittelbar nachdem man was gegessen hat, beispielsweise schon 5 Minuten danach, und habe dann Symptome wie Durchfall, Blähungen, Mundkribbeln oder auch Jucken auf der Zunge, Hautveränderung, dann handelt es sich höchstwahrscheinlich um eine Lebensmittelallergie oder um eine Pseudoallergie, wie beispielsweise eine Histaminintoleranz. Eine Histaminintoleranz kann in Verbindung mit Rotwein, Fisch oder Salami auftreten, also alles, was eine lange Reifezeit hat. Allergien können sich beispielsweise aber auch durch Durchfälle ohne einen Blähbauch äußern.
Okay. Es muss aber ja nicht immer Unverträglichkeit oder eine Allergie sein. Ich glaube, das kennen wir ja alle. Oma lädt zum Essen ein, es gibt Kohlrouladen oder eben so stundenlang gekochte Hausmannskost. Da braucht es ja keine Allergie, um abends mit Blähbauch ja im Foodkoma zu landen, oder nicht?
Nee, also das sind vor allem Lebensmittel, die viele FODMAPs enthalten, also nicht Foodmaps, sondern FODMAPs, Poliole oder sogenannte ATIs. Ja, das klingt jetzt alles sehr kompliziert, aber ich will es kurz erklären. FODMAPs sind schwer verdauliche Kohlenhydrate wie Monosaccharide, gehört Fructose dazu, Glucose und Disaccharide, also die Laktose, Saccharose. Beispielsweise enthält Weizen viel Fructan, das ist ein Zuckermolekül, und wenn Weizen verarbeitet wird, dann entsteht Fructose. Ja, aber auch Poliole, das sind Zuckeralkohole, Zuckeraustauschstoffe, wie beispielsweise Sorbitol, Erythrit, Mannit, Mannitolxylit, also diese alternativen Süßungsmittel, Birkenzucker beispielsweise, die zählen zu den schwerverdaulichen Kohlenhydraten. Deshalb steht da auch immer mit drauf, Achtung, im Übermaß verzehrt oder in großen Mengen kann es zu Verdauungsbeschwerden führen. Neben den FODMAPs können uns aber auch die sogenannten ATIs, also sogenannte Amylase-Trypsin-Inhibitoren, Probleme machen. ATIs sind Stoffe, die, und das finde ich sehr spannend, die in Nutzpflanzen wie zum Beispiel im Getreide stecken. Damit schützen diese wie so ein Pflanzenschutzmittel vor Parasiten. Und durch Züchtung hat man die ATIs in den Nutzpflanzen immer weiter selektiert, um sie noch resistenter vor Parasiten und Schädlingen zu machen. Und offenbar ist es jetzt so, dass diese Verdauungsenzyme von Insekten sich gar nicht so groß von unseren, also von den menschlichen unterscheiden. Und deshalb machen die nicht nur Parasiten Schwierigkeiten, Probleme, sondern auch uns oder können uns Probleme machen. Mhm. Und man kann beispielsweise das Ganze umgehen, indem man eine lange Teigführung hat bei Backwaren, also beim Brot, Brötchen. Dadurch lassen sich die ATIs doch schon dramatisch reduzieren. Also wenn man beispielsweise ein Brot bei dem einen Bäcker verträgt und von dem anderen nicht. Das kann daran liegen, dass die Gehzeit eine andere ist. Und je länger die Gehzeit ist, umso besser ist es, weil dadurch eben diese ATIs reduziert werden. Also ich vertrage das dann besser. Das liegt also nicht an dem Getreide, sondern es liegt daran, wie lange der Teig ruhen darf und wie lange diese Mikroorganismen ihre Arbeit tun können.
Ach, spannend, ja. Wenn man sich in dieses Thema aufgebläht einmal einliest, dann findet man auch ja immer so ganz viele Fragen dazu, wie es beim Blähbauch mit Sport aussieht. Die einen sagen, auf keinen Fall machen. Und von der anderen Seite heißt es, na klar, das bringt Bewegung in den Körper. Und deswegen ist jetzt natürlich die Frage, was ist jetzt von den beiden Sachen richtig?
Naja, also zunächst für mich gilt es grundsätzlich, die Blähung zu vermeiden. Also ich könnte mit einem Blähbauch auch gar keinen Sport treiben, nee. Schon gar nicht, wenn noch jemand anwesend ist oder im Fitnessstudio oder so. Ist ja auch unangenehm, also nicht nur für mich, sondern auch für die Umliegenden. Deshalb würde ich, also das soll ja nicht der Regelfall sein, deshalb würde ich eher darauf achten, dass man eben die Blähung vermeidet und eben darauf achtet, was man isst. Beim Sport verändern sich die Ernährungsregeln nämlich grundsätzlich. In der normalen Ernährung, ja klar, da wird immer empfohlen, dass man möglichst ballaststoffreich ist, komplexe Kohlenhydrate mit einem niedrigen glykämischen Index, also Vollkornprodukte quasi. Aber das ist natürlich kurz vorm Sport nicht gut, weil es eben belastet und weil es schwer verdaulich ist. Da würde ich ihr empfehlen, dass man mittleren glykämischen Index nimmt, also Reis, Basmati Parboiled Reis ist, Hartweizennudel, bissfest gekocht und so weiter. Das ist gut bekömmlich, man hat da was von, man hat quasi die Kohlenhydratspeicher gefüllt. Und außerdem, dass man darauf achtet, dass man nicht unmittelbar vor dem Sport erst isst, sondern ja, so eine Regelzeit, so circa 3 Stunden vorher die letzte große Mahlzeit zu sich nimmt. Mhm. Dann hat man die Speicher gut gefüllt, der Magen ist aber eigentlich leer so und es beeinträchtigt nicht. Und so kann man eigentlich am besten einen Blähbauch vorm Sport oder beim Sport vermeiden.
Ja, würde ich auch sagen, eine Prävention ist wahrscheinlich der beste Weg, um einen Blähbauch zu verhindern. Achim, du hast ja meistens immer rund um Thema Ernährung immer ständig Tipps. Was kannst du uns denn so für Hausmittel oder kurzfristige Lösungen für den Blähbauch mitgeben?
Also ich kenne selber tatsächlich und habe das auch sehr intensiv manchmal, dass ich wirklich Magenkrämpfe habe und so.
Ja, ich kenne das aber auch.
Aber da hilft es, wenn man weiß, dass Unverträglichkeiten oder Sensibilitäten prinzipiell selbstlimitierend sind. Das heißt, nach 3 bis 4 Stunden sind die in der Regel weg und verschwunden. Ja, da muss man irgendwie durch. Ich würde nicht empfehlen, das Schmerzmittel zu nehmen, also keine Spasmolytika, das sind so krampflösende Medikamente. Das kann zusätzlich zu einer Colitis, also zu einer Entzündung führen und es eher verstärken. Im Akutsetting, also das heißt, wenn man die akuten Probleme hat, da können auch ganz klassische Hausmittel helfen, wie beispielsweise, dass man den Bauch im Uhrzeigersinn massiert, also quasi die Luft zum Ausgang schiebt oder den Körper dabei unterstützt, dass er die Luft, die ja wehtut, ja, schneller los wird. Oder eine Wärmflasche, Kirschkissen helfen da tatsächlich auch. Also Wärme, Fenchel kann helfen, Anis oder Kümmeltee. Dass man nicht in die Schonhaltung geht, sondern dass man da versucht, sich langsam zu bewegen. Also jetzt kein Sport treibt, sondern spazieren geht beispielsweise.
Ach, sowas. Ja,
oder
ja, okay.
den Stoffwechsel aktiviert. Aha, und die ganze Peristaltik, also spazieren, Yoga, Dehnübungen können da helfen. Und wenn man auf der Toilette sitzt, dass man sich einfach was unter die Füße stellt.
So ein Hocker oder so, ne?
Ja, genau. Also, ja, dass man quasi in so einer Art Z-Position da sitzt.
Ja.
Und das hilft tatsächlich auch.
Das mache ich tatsächlich immer. Oder den Mülleimer kann man sich auch mal drunter machen.
Es kommt drauf an, was du für einen Mülleimer hast.
Ach,
wenn
so,
er
1,50 Meter
hoch ist oder so, oder die Mülltonne, dann wird es auch schwierig.
Ja, das stimmt.
Fällst du vom Klo.
Gerade wo du es eben nochmal gesagt hast, das Thema Tee hatten wir ja auch erst vor kurzem in der Folge 177. Also wenn ihr da noch mehr Infos haben wollt, hört da auf jeden Fall gerne nochmal rein. So, und Achim, ich habe heute mal selbst die Food Facts mitgebracht.
Oh.
Ich glaube, dass ich dich damit auf jeden Fall überraschen kann. Es geht nämlich um einen Blähbauch im Weltall.
Achims Food Facts.
Für Astronauten ist der Blähbauch nämlich noch mal viel mehr Problem als für uns hier auf der Erde. Das liegt unter anderem daran, dass Rülpsen im Weltall eigentlich unmöglich ist.
Aha.
Denn normalerweise steigt die Luft dabei ja nach oben und die Nahrung sinkt nach unten. Okay. Aber in der Schwerelosigkeit steigt oder sinkt halt eben nicht. So, also gibt es für alle Gase nur einen Ausgang. Und damit das nicht zum großen Problem für die Astronautenkollegen wird, wird die Weltraumnahrung besonders verdauungsfreundlich entwickelt. Das fand ich richtig, richtig spannend. Also falls ihr mal irgendwann ins Weltall oder sowas fliegen solltet, auf keinen Fall Chili oder Linsensuppe essen.
Ich werde da nie hochkommen, deshalb
ich auch nicht.
Ist es für mich jetzt eher weniger relevant.
Aber vielleicht für irgendeine Hörerin oder einen Hörer, mal gucken.
Ja, klar.
So, und wir kommen jetzt auch schon zur Frage der Woche und die passt sehr gut zu unserem Thema und kommt von Thomas.
Die Frage der Woche.
Hallo Achim, dass Kaffee einen Einfluss auf die Verdauung hat, ist ja nichts Neues. Aber besonders am Nachmittag nach dem Kaffee fühle ich mich oft nicht wacher, sondern eher schwer und aufgebläht. Woran liegt das?
Ja, also lieber Thomas, Kaffee steigert die Magen-Darm-Tätigkeit und fördert damit natürlich auch die Produktion von Verdauungsgasen. Die Folge, Blähung, Magenkrämpfe und so weiter, dass du eher schwer in die Gänge kommst. Und durch den hohen Säuregehalt im Filterkaffee kann auch die Magensäureproduktion angeregt werden und das Risiko eben für Sodbrennen steigern. Also kein Wunder. Mein Tipp an der Stelle, versuch's einfach mal mit Espresso, mit der Espresso-Bohne statt dem Kaffee oder dem Filterkaffee, weil die Espresso-Bohne mehrfach gebrannt ist. Man denkt ja immer, dass Espresso schwerer bekömmlich ist, weil er intensiver ist, ja. Aber die Espresso-Bohne ist in der Regel mehrfach gebrannt, mehrfach geröstet. Und mit jedem Röstvorgang verliert die Bohne an Säure und wird dadurch besser bekömmlich.
Schön. Und ich fasse die wichtigsten Punkte von heute nochmal zusammen. Ein Blähbauch wird durch Gase verursacht, die sich in unserem Verdauungssystem ausbreiten und so ja, unangenehm sich bemerkbar machen. Gründe gibt es da viele. Unverträglichkeiten, Überbesiedlung mit Bakterien oder auch zu viele Nährstoffe für die Mikroorganismen im Darm. Wenn die Blähungen nicht weggehen, dann am besten mit dem Arzt mal abklären. Und für alle, die beim Sport immer mal wieder einen Blähbauch bekommen, da ist Prävention der beste Weg.
Bitte absolut.
Nicht zu kurz
Bitte, ganz
vor dem
wichtig.
Sport essen und dann achtet darauf, dass eure Lebensmittel einen mittleren glykämischen Index haben. Dann darf es also auch mal die normale Nudel statt Vollkorn sein.
Ja. Ja. Al dente.
Al dente, genau, das sagst du ja auch immer. Ja, und das war's dann auch schon wieder, ihr Lieben, mit Isso. Danke fürs Zuhören. Schickt uns gerne wie immer eure Nachrichten und Themenvorschläge oder Fragen an isso@edeka.de. Und ansonsten verabschieden wir uns auch schon wieder und freuen uns auf nächste Woche.
So ist es.
Bis dann.
Tschüss. Bis dann.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.
Es folgt eine Podcast-Empfehlung.
Lu, bist du bereit?
Ich bin sowas von ready.
Are you ready? Herzlich willkommen bei Cheers, dem Wein-Podcast mit Lu.
Das bin ich, studierte Weinexpertin, Weinwirtschaftlerin und Weinbloggerin.
Und ich bin Jonas. Ich bin hier, um Lu eine Menge Fragen zu stellen. Denn wir sprechen in diesem Podcast über Wein, über Spannendes und eigentlich alles, was man wissen muss.
Egal, ob man Weinanfänger ist oder fortgeschritten, dieser Podcast ist für alle bestens geeignet, die Bock auf Wein haben.
Ja, welcher Wein passt zu welchem Essen? Warum ist Säure im Wein eigentlich so wichtig? Und wie kommen die Aromen in euren Wein rein? Und warum spuckt Lu nach dem Probieren immer wieder alles aus?
In kurzen und knackigen Episoden gibt's genau auf diese Fragen die passende Antwort.
Und ab und an gibt's auch noch Gäste. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt sie uns an cheers@edeka.de. Jeden Montag gibt's eine neue Folge, überall da, wo es Podcasts gibt. Und ich würde sagen, cheers!
Cheers!